Ja, meine Damen und Herren, hallo, ich begrüße Sie hier im Grünen Salon. Mein Name ist Christine Keilholz und das hier ist der erste Muskauer Salon-Talk der Welt. Sie sind dabei. Wir haben hier noch Großes vor. Ja, wir wollen hier in angenehmer Runde die Themen besprechen, die hinter dem stecken, was wir Strukturwandel nennen. Das heißt, die Lausitz hat eine reiche Geschichte von Umbauten, Landschaftsumbauten auch. Man kann in der Lausitz sehr schön erkennen, wie der Mensch die Landschaft beeinflusst. Die Lausitz hat ja auch Impulse gesetzt, wie man Landschaft schön gestalten kann. Der berühmteste Gartenbauer der Welt kommt genau von hier, aus der Lausitz, Hermann von Pückler. Wir sitzen hier in seinem Garten. Wenn wir die Lausitz schon neu bauen, warum nicht gleich schön? Und dazu begrüße ich eine Runde, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich fange mal ganz rechts an. Da ist der Professor Christian Stegmann vom Deutschen Elektronen-Synchroton, ich habe es richtig gesagt, in Zeuthen. Sagen Sie uns, sind Sie so lieb und sagen Sie uns in anderthalb Sätzen, was das Elektronen-Synchroton ist?
Ja, also erstmal vielen Dank oder sowas für die Einladung, aber das DESI, das ist kürzer vielleicht, ne? Wenn man dann in der Abkürzung das Ganze macht, ist halt ein Forschungszentrum zur Untersuchung der Struktur der Materie von ganz kleinen bis ganz großen Abständen.
Wunderbar, jetzt wissen Sie Bescheid. Vielen Dank dazu. Was Sie auch wissen sollten über Herrn Stegmann ist, dass er hier eines der, ja eigentlich das größte Wissenschaftsaufbauprojekt initiiert, was hier in der Region entstehen wird, nämlich das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Das ist eine sehr, sehr große Einrichtung, die entstehen soll in Görlitz und im Kreis Bautzen in den nächsten Jahren und die international Maßstäbe setzen soll. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Ja, daneben freue ich mich, dass Sie es noch geschafft haben durch den schwierigen Verkehr. Ja, Christian Stäblein, Theologe und Bischof von Berlin, Brandenburg und Schlesische Oberlausitz. Das ist ein hochinteressanter Beritt. Da steckt viel Landschaft drin und eine Weltstadt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und danke auch für Ihre Geduld. Zunächst die Autobahn und dann am Ende. Der Park ist so schön, da muss man erstmal den Weg finden. Wir haben in den letzten 8 Jahren 2 Lausitzkirchentage gemacht, um diesen Wandel auch zu begleiten. Der erste war 2015 in Cottbus und war für mich der Einstieg in diese Kirche. Da kam ich gerade ganz neu hierher, sodass für mich die Lausitz immer ein Stück Heimat, erste Heimat in dieser Kirche ist. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. Danke.
Ja, vielen Dank auch. So, und zu meiner Linken ist der Kurt Panning. Kurt Panning hat es gar nicht, weil das ist nämlich der Hausherr hier. Das ist der Geschäftsführer der Stiftung, ich muss immer noch mal schauen, Fürst Pückler Park Bad Muskau. Ja, Herr Panning, wir bewegen hier viel Erde. Pückler hat auch viel Erde bewegt, nicht ganz so viel wie in der Lausitz. Geld hat er ja einiges gehabt, aber eben auch nicht unbegrenzt. Und da ging es ihm ja ähnlich wie den Behörden, Bund und Land und der LMBV, die das jetzt hier auch machen. Welche Kräfte müssen denn zusammenwirken, damit eine gute Landschaft entsteht, eine schöne Landschaft entsteht?
Ja, auch schwierige Frage. Ich glaube, am Anfang muss der Wille stehen. Pückler schreibt in seinem Meisterwerk Andeutung über Landschaftsgärtnerei, beschreibt dieses Prinzip recht schön. Also wenn der feste Wille da ist, gegen alle Widerstände sich durchzusetzen, dann kann das auch gelingen. Und das Faszinierende an diesem Beispiel Muskauer Park ist ja das, was wir vorab schon ein bisschen besprochen haben, dieses Kontrazyklische. Man vergisst das häufig. Man sagt auch, ja, Pückler war in England, hat sich da ein paar Parkanlagen angesehen, kommt hierher und dann entwirft er selber hier einen Park.
Und hierher in diese Region, die ja eine relativ arme Region damals auch
war. Ja, darauf will ich gerade hinaus. Das waren die napoleonischen Kriege. Und wer sich da so ein bisschen mit beschäftigt, wie die Feldzüge verlaufen sind über mehrere Jahre, marodierende Truppen, die hier ein- und ausgezogen sind, die Lausitz hat da mächtig drunter gelitten. Dann wurde die Lausitz getrennt, deshalb das Niederschlesische heute. Das kommt ja von den napoleonischen Kriegen, wie wir hier wissen. Wirtschaftlich lag das alles komplett am Ende und unser Pückler war nach dem ersten Sieg über Napoleon nach London gereist, um das Gebühren zu feiern. Wie gesagt, schaut sich die Parkanlagen an, kommt zurück, will auch so ein bisschen kompensieren, sublimieren, dass er auf dem Wiener Kongress, wo über Europa entschieden wird, nicht dabei ist, kommt also zurück nach Moskau und sagt, in diesem Moment, wo die Region komplett am Boden liegt, was wir gar nicht vergleichen können mit unseren heutigen Vorstellungen, also ich baue jetzt hier einen riesengroßen Park. Das ist das Ding für die Zukunft. Dass das mit dem Forschungszentrum Astrophysik, das ist richtig greifbar alles und konkret. Aber diese Idee zu diesem Zeitpunkt vorzubringen, ist wirklich bemerkenswert, fängt dann an, auch noch relativ neue Bauten einzureißen. Die Leute halten ihn für verrückt. Und ich finde, das ist immer eine tolle Geschichte, wie die Geschichte sich so wandeln kann. So eine wirklich, ein bisschen absurde, schön absurde Idee, wie die Bestand haben kann. Und alle, die vernünftig sind und sagen, achtet auf die Finanzen, achtet auf das, die ganzen Kritikaster, alle sind vergessen. Und diese verrückte Idee, die hat nicht nur überlebt, die wird heute vom sächsischen Finanzministerium verwaltet.
Ja, eine schöne verrückte Idee. Herr Stegmann, Sie schmunzeln. Ist es eigentlich verrückter zu sagen, ich baue jetzt einen Park, oder ist es verrückter zu sagen, ich baue jetzt ein Astroforschungsinstitut mit möglicherweise sogar noch einem angeschlossenen Gravitationsteleskop, das größte der Welt, nicht wahr?
Ja, das ist sicherlich, also da haben Sie natürlich recht, aber ich finde diese Geschichte, deshalb bin ich auch lächelnd hier, weil ich finde das eigentlich eine wunderschöne Geschichte, weil sie sich wirklich eigentlich wiederholen kann hier mit dem, was wir erleben. Also es ist natürlich, Sie hatten das ja richtig, also das Ergebnis jetzt mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik ist ja das Ergebnis des größten offenen Wissenschaftswettbewerbs, den Deutschland je erlebt hat. Das hat Sachsen jetzt schon mal gemacht. Zu sagen, wir nehmen diese Gelder, und zwar es sind ja von diesen Kohleausstieggelder oder Strukturstärkungsmitteln, wie man sie denn nennen will, sind es über 10%, über 1 Milliarde Euro, die man sagt, die steckt man jetzt hier in ein Großforschungszentrum hinein, um dann wirklich auch Strukturwandel zu machen. Und ich denke, das ist tatsächlich vergleichbar mit so einer Idee, zu sagen, man muss natürlich weit gucken, man muss uns auch Zeit geben, das ist ja auch nichts, was sofort passieren wird, sondern das ist wirklich ein langfristiger Wandel und dann hoffentlich ein genauso beständiger, wie der Park das hier ist, in dem man sich dann auch freut. Und das ist sicherlich auch etwas, was einfach diesen Wandel dann auch betrifft und was sicherlich auch, ich weiß nicht direkt, ob es jetzt die Landschaft dann auch verändern wird. Vielleicht reden wir da auch später auch nochmal drüber, weil das ist ja eigentlich das Schöne auch mit uns, da spreche ich jetzt als Wissenschaftler dazu, uns kann man in einen Raum setzen, wir brauchen einen Bildschirm, wir brauchen Teleskope irgendwo auf der Welt und dann sind wir zufrieden. Also die Landschaft umzubauen, um zu uns hier hinzubekommen, das braucht man nicht. Also das ist schon, aber ich glaube, das ist wichtig, das ist das, und das ist vielleicht auch das, was Pückler auch in dabei hatte. Es geht ja darum, dass man hier Identität stärkt, dass man halt wirklich, dass die Menschen, die hier leben, dass sie sich wohlfühlen und sich hiermit, auch das hiermit verbinden mit etwas. Und da bietet, glaube ich, gerade diese Vielschichtigkeit dieser Landschaft wirklich große Chancen, wieder etwas zu machen, was dann wirklich auch prägt. Und damit meine ich nicht nur jetzt irgendwelche Seen oder Wälder und schöne Wohngebiete, die wir haben, das finden wir überall. Sondern tatsächlich, dass man das nimmt, was diese Region hier ausmacht und hier das kombiniert mit etwas, was dann in die Zukunft guckt. Und da kann es auch sein, dass dann auch vielleicht ein Untergrundlabor irgendwo zwischen Kamenz, Hoyerswerda und Bautzen auch eine Rolle spielen wird oder auch viele andere Dinge, die wir machen wollen, zusammen mit dem Forschungszentrum. Und da spielt dann sicherlich auch die Landschaft eine große Rolle. Aber wie gesagt, ich finde das Beispiel sehr schön. Man muss wirklich weiterhin gucken, weil am Anfang, ich habe ja auch die Bilder von dem Park gesehen, am Anfang sah der Park auch noch nicht so aus, wie er jetzt aussieht.
Ja, auch so ein Parkprojekt braucht natürlich viele Jahrzehnte, bis es dann irgendwie mal so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Und letztlich geht es ja auch darum, wir bauen eine neue Gesellschaft in gewisser Weise, Herr Stäblein. Was kann denn Landschaft dafür tun?
Na, ich glaube, es braucht immer ein gutes Verhältnis von innen und außen bei diesem Bau der Gesellschaft. Und dazu gehört natürlich die Landschaft dazu, nur da, wo Menschen sich mit dem, wo sie leben, auch identifizieren können, auch sozusagen innerlich stimmig fühlen, können sie auch gut miteinander umgehen. Und da würde ich dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir als Kirche oder als die Menschen, die sozusagen vom Glauben reden, vom Evangelium sprechen, sprechen natürlich auch immer von den inneren Landschaften. Und diese inneren Landschaften müssen irgendwie sich in den Äußeren ausdrücken. Wenn das innerlich alles verwüstet ist, ist es auch äußerlich in der Regel sehr verwüstet. Und wenn das innerlich kräftig im Wandel begriffen ist, dann kann ich Bereitschaft dafür schaffen, dass auch äußerlich kräftig was im Wandel bereit sein kann. Und was ich besonders bemerkenswert an den beiden Vorrednern jetzt finde, und dafür braucht es Zeit. Und diese Zeit muss man den Menschen geben. Ob das hier in der Lausitz ist, ob das in Schwedt ist, wo ich in der Raffinerie war und die Menschen sagen, natürlich sind wir mitten im Wandel der Technologien, aber gebt uns ein paar Jahre. Wir können das nicht von jetzt auf gleich umstellen.
Ja, diese inneren Verwüstungen, die spielen ja oft eine Rolle, wenn es jetzt darum geht, wie die Menschen hier in der Region, in der Lausitz, aber auch natürlich darüber hinaus, sich der Transformation ihrer Arbeitswelt und ihres Umfelds stellen. Und da wird natürlich in den Industrieregionen in Ostdeutschland wird immer rekurriert auf die frühen 90er, wo Dinge einfach verschwunden sind, die ja schon das Leben der Menschen und das Leben in den Orten, in den Städten ausgemacht haben. Sie haben gesagt, innere Verwüstungen hängen ja irgendwie auch von, oder innere Landschaften hängen ja auch von den äußeren ab. Was kann man denn, wie müsste denn die äußere Landschaft sein, damit man innerlich vielleicht sich positiv einem Wandel stellt?
Naja, ich finde es gut, zunächst einmal daran zu erinnern, welche Transformationen die Menschen hier miteinander bewältigt haben. Sie haben das jetzt eben nochmal erinnert, Anfang der 90er Jahre. Mir geht es ganz oft so, wenn ich in Brandenburg unterwegs bin, dass ich denke, kaum jemand ist sehr viel strapaziertes Wort, transformationserfahrener als die Menschen hier. Das heißt aber auch, mit Abschied, mit schmerzhaften Prozessen umgehen können. Ich will hier nicht alles schönreden, das gehört unbedingt dazu. Nur wenn ich dazu in der Lage bin, sozusagen diese Umbrüche, auch diese Abbrüche, die dazugehören, angucken zu können, kann ich dann auch in der Lage sein, eine neue Landschaft zu bauen. Da komme ich mir immer ein bisschen vor, wie jemand, darf ich hierher kommen als jemand, der zunächst einmal in dieser von Ihnen anfangs erwähnten Metropole lebt, darf ich hierher kommen und den Menschen erzählen, wie man schöne Landschaften baut. Ich sitze ja nun gerade mittendrin. Niemand weiß das besser als die Menschen vor Ort. Und das meine ich jetzt auch als inhaltliches Kriterium. Es geht natürlich nur, wenn wir die Menschen fragen und mitnehmen. Es funktioniert nichts mehr heute mit einem Metaplan, den ich irgendwo stricke und dann sage, ich weiß, wie es geht.
Ja, Herr Panning, wir bauen ja in dieser Landschaft, in diesen neuen Landschaften schon recht lange. Vom Kohleausstieg ist ja erst so die letzten Jahre die Rede, aber es hat ja eigentlich schon seit 30 Jahren läuft ja schon die Rekultivierung da entstehen oder schon länger teilweise auch entstehen ja diese vielen, vielen Seen. Das ist so das Sichtbarste, die sichtbarste Veränderung und es entsteht natürlich auch Infrastruktur. Wie steht's denn bei alledem um die Ästhetik, die ja sicherlich Fürst Pückler in erster Linie angetrieben hat?
Ja, wenn ich darf noch mal einen kleinen Sprung zurück, weil das so schön war, ich denke das immer andersrum, also nicht aus den inneren Landschaften nach außen, sondern von den äußeren Landschaften nach innen. Und das ist ein Prinzip, das mir außerordentlich gut gefällt, das Analogieprinzip, dass eine schöne Umwelt, eine schöne geordnete Landschaft sich auch positiv abfärbt auf den Menschen, ihn ausbildet in seinen, sagen wir mal, positiven Veranlagungen und im Kleinen kann man das hier im Muskauer Park, wenn man sich auf ihn einlässt und wirklich auch erläuft, meditativ, kontemplativ erläuft, kann man auch so ein kleines erfüllendes Landschaftserlebnis bekommen. Wir wollen nicht transzendental werden. Lassen wir es mal
dabei. Gerne, dafür sind wir hier.
transzendental werden.
Ja, es gibt da ein paar schöne Punkte auch, ein paar theologische bei Pückler. Aber zurück zu der Landschaftsästhetik. Ich glaube, man muss das ja ganz klar herausstellen. Das ist schwierig mit der Ästhetik und mit der Schönheit. Vielleicht darf ich oder da doch mal das Zitat, was ich vorbereitet habe, vorlesen. Das ist nämlich nicht mehr. Doch hier.
Sie haben ein Buch mitgebracht. Wie schön. Zwei.
Also für den Connoisseur eine Originalausgabe der Andeutung über Landschaftsgärtnerei aus dem Jahr 1834. Und schlecht aufgeschnitten. Die Seiten sind ein bisschen verfleddert. Wie das so ist, am Anfang steht da einiges, die Widmung und dies und das. Und dann geht der Text los mit einem, wie ich finde, wirklich guten Zitat, was Pückler an den Anfang gestellt hat. Und das ist ein Buch über entnommen, das heißt Deutsche Denkwürdigkeiten, Kapitel vom Regieren. Also, ich zitiere mal. Gestattet uns, auch das Schöne hier in Anschlag zu bringen. Denn ich sehe nicht ein, weshalb man das Schöne vom Nützlichen ausschließen sollte. Was ist denn eigentlich nützlich? Bloß, was uns ernährt, erwärmt, gegen die Witterung beschützt Und weshalb heißen denn solche Dinge nützlich? Doch nur, weil sie das Wohlsein des Menschengeschlechts leidlich befördern. Das Schöne aber befördert es in noch höherem und größerem Maße. Also ist das Schöne eigentlich unter den nützlichen Dingen das Nützlichste.
Das ist wunderbar.
Das mal nur so kurz rein, weil wir natürlich immer unter den Sachzwängen stehen und wir haben diesen Utilitarismus. Was bringt uns das? Was haben wir davon? Ich habe gerade von dem anders verlaufenden Beispiel des Muskelopaths gesprochen und es ist wahnsinnig schwierig, all diesen ja auch nachvollziehbaren Sachzwängen, auch gerade in den 90er Jahren, wir haben es gehört, jetzt zu kommen mit dem Schönen und mit dem Ästhetischen, was sich am Ende des Tages natürlich auszahlt, wie Pückler schreibt, auch Pétunière, wenn sie mal in die großen Städte gehen und schauen, wo sind denn die Immobilien am teuersten, dann natürlich immer da, wo schönes Grün nebenan ist. Also es gab mal in Hamburg eine sehr schöne Tagung, Grün schafft Geld. Und das ist ja auch tatsächlich so, man vergisst das. Aber am Anfang, das ist das Vermaledeite in unserem Beruf, in unserem sehr schönen Beruf, will da keiner was reingeben an Geld, an Ressourcen, an Mitteln. Wenn da jemand kommt und sagt, ich mache euch die Landschaft schön, macht doch jetzt nicht die Tagebauseen immer nach dem gleichen DIN-Norm, der jetzt bin ich auf dem Eis. Wie heißt das mit der Verdichtung? Das weiß doch sicherlich jemand hier. Na, Stampfrüttelverdichtung. Also es sind immer die gleichen Böschungen, die entstehen. Es sind hervorragend, ich will das gar nicht kleinreden. Ich bewundere das. Das sind tolle technologische Fertigkeiten, um diese ausgemergelte Landschaft auch wieder zum Leben zu erwecken. Aber natürlich bleibt in diesem ganzen Prozess das Ästhetische auf der Strecke. Und das reut natürlich jemand, der von dem Thema Landschaft kommt, wie ich es bin oder auch andere Landschaftsarchitekten. Wir sind immer in der Defensive. Wir müssen uns für jeden Baum rechtfertigen, der irgendwo dem städtischen Beton abgerungen wird. Und hier sind quadratkilometerweise neue Landschaften zu gestalten. Und das juckt der ganzen Zunft in den Fingern mit gar nicht mal so viel Geldeinsatz, aber mit ein paar ja ungewöhnlichen, unkonventionellen Konzepten auch andere Landschaftstypen entstehen zu lassen und nicht den technologisch hervorragenden Lösungsweg immer weiter zu duplizieren und zu duplizieren.
Ich habe den Eindruck, dass wir, nachdem wir jetzt 30 Jahre schon rekultivieren, inzwischen über diese ästhetischen Aspekte etwas anders denken und auch sprechen, als noch ganz am Anfang. Nicht nur deshalb, weil jetzt grüne Themen natürlich sehr hohe Konjunktur haben, aus unterschiedlichen Gründen, aus sehr praktischen Gründen, sondern auch weil, ich denke, im Zuge dieses Strukturwandels inzwischen ist man ja schon auch auf politischer Ebene zu der Meinung gekommen, dass Schönheit, die Lebensqualität einer Landschaft, die Schönheit einer Region, dass das ja inzwischen ein Asset ist. Herr Stegmann, Sie müssen gerade ein Institut aufbauen. Sie müssen viele Leute aus aller Welt davon überzeugen, hierher zu ziehen. Wonach gehen die denn?
Ja, das ist wie ich das gerade eben am Anfang auch schon sagte, ich glaube, das ist sicherlich erstmal, also die Menschen von außen hier zum Deutschen Zentrum für Astrophysik zu ziehen, die kommen also hierhin, weil sie dann tatsächlich Wissenschaft hier machen wollen. Und ich glaube, dass man da, so wie ich das jetzt verstehe, auch wenn wir die Landschaft hier gestalten wollen, was ja wirklich auch ein wichtiges Thema ist, weil die Menschen ja, wenn sie jetzt hier hinkommen sollen, natürlich auch sich dann auch hier wohlfühlen sollen. Und da ist natürlich jetzt wirklich die Frage, wenn es darum geht, jetzt um eine Ästhetik oder um eine Schönheit, was das bedeutet. Ich kann da ja vielleicht auch mal von mir dann auch reden, als ich dann jetzt angefangen habe, vor 2 Jahren, auch diese Gegend hier ganz anders zu sehen und ganz anders zu besuchen, als ich das vorher immer getan habe. Und da ist natürlich für mich, vielleicht spreche ich da auch als ein Physiker, der vielleicht kein besonderes Empfinden für Ästhetik hat, aber es ist diese Vielschichtigkeit, es ist aber auch diese Zerrissenheit, es sind diese Probleme, die einen Reiz ausmachen. Es ist die Geschichte, die diese Region hat. Das ist dann auch so, wenn man dann tatsächlich, weil wir haben ja eine Probebohrung gemacht mitten im sorbischen Kernsiedlungsgebiet. Wir sind also dort mit den Menschen viel in Kontakt, die im Grunde seit 1000 Jahren da eine Kultur haben, die auch einer der Kulturschätze hier in dieser Region ist. Ganz besonders wichtig auch für uns hier in Deutschland ist, weil es auch einfach auch eine Brücke zu unseren Nachbarn nach Osteuropa bietet. Wir haben diesen Braunkohletagebau. Wir haben diese bemerkenswerten technologischen Errungenschaften, die hier die Menschen im Grunde aus der Heide gestampft haben. Wir haben diese Vielschichtigkeit. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das, dass man das jetzt mitnimmt und dass man dann versucht, wenn man hier eine Landschaft zu gestalten, die auch diese Reizvolle, die es auch diese Zerrissenheit auch zeigt, wie zum Beispiel, wenn man nach Knappenrode fährt, man fährt durch ein kleines Dorf und plötzlich steht man vor der Energiefabrik da. Da staunen dann die Leute und dann verbindet man etwas damit. Und ich glaube, dass wir da auch diese Chance jetzt hier haben, gerade hier dieses Zentrum Europas besonders zu gestalten. Ob das dann schön wird, weiß ich nicht. Das ist vielleicht, dann müsste man gucken, was denn schön oder was die Ästhetik dabei heißt. Aber ich glaube, dass wir auch hier einfach auch, dass man zeigen kann, vielleicht auch, ich merke das auch immer im Gespräch mit den Menschen, auch zeigen will, was die Region hier alles mitgemacht hat, was die Region ja alles hinter sich hat und dass man das auch weiterträgt und dass man da wirklich auch drauf gucken kann, was man hier geleistet hat. Und ich glaube, das können wir auch tun, wenn wir Landschaft gestalten, weil wir sie ja tatsächlich, wir überlassen die Natur ja nicht sich selber, sondern wir gestalten. Und ich denke, dass es dann hier, dass man auch, das wäre mein Wunsch, dass man dann auch hier das Besondere der Region herausstellt, damit es nicht eine Region wird, die ist es nämlich nicht wie viele andere Regionen, die wir in Europa kennen. Es ist eine besondere Region hier und ich denke, das kann man auch darstellen, das soll man tun. Es gibt viele Beispiele, wo das auch genau gemacht wird, aber ich hoffe, dass das auch weitergetrieben wird.
Herr Panning, wie kann man denn diese Relikte, diese Industriegeschichte, die ja teilweise sehr gravierend sind, wie kann man die denn einbauen in eine schöne Landschaft? Wir reden ja über eine Industrielandschaft, da hat ja sicherlich Pückler auch schon Ansichten zugehabt. Zu seiner Zeit entstanden ja die ersten Fabriken. Wir reden heute sehr emotional über Windräder, wo sie stehen dürfen und wo nicht und ob sie zur Landschaft gehören oder eher Landschaftsbilder stören. Was können wir denn da lernen?
Ja, sind, jetzt muss ich mal hochaddieren, glaube ich, jetzt 3 Punkte. Mal sehen, ob ich sie auch alle erwische. Der Punkt mit den, vielleicht vor dem Plan, der Punkt mit den Relikten, das ist ja ein durchaus segensreiches Unternehmen, was vom Bund auch gefördert wird, die ganzen Relikte der Industriekultur, die mit dem Braunkohletagebau zusammenhängen, zusammenzutragen. Da laufen jetzt 2 Projekte in Sachsen und Brandenburg aus. Und in ferner Zukunft schlummert ja das Ziel zu überlegen, ob man nicht diese Geschichte des Braunkohletagebaus auch auf die Liste des Welterbes der UNESCO setzen kann. Also insofern passiert da tatsächlich was, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und ich merke auch, dass das an den unterschiedlichen Stellen der Lausitz gleichzeitig stattfindet. Ob man da in Welzow oder in Cottbus sich so als allmählich ein Gespür dafür bekommen, na, es hört langsam auf mit dem Braunkohletagebau. Und wir wollen das gar nicht alles so ausklingen lassen, verschwinden und auch alles wieder schön machen, sondern wir wollen, dass diese Industriekultur auch bewahrt bleibt, in welchen Dosierungen auch immer.
Ich meine mit Relikten jetzt mehr die großen Industrieanlagen, die wir ja gewohnt sind, ne? Die Kraftwerke, die es in der Region gibt, die entsprechen, die gehören zu den Sehgewohnheiten der Menschen auch, Dinge, die jetzt neu kommen, eher noch nicht. Und inwiefern hat das mit Landschaft zu tun oder kann man es irgendwie damit einbinden?
Ach, ich glaube, die Industriekultur hat doch gewaltig an Wertschätzung gewonnen, dass wir merken, wie gerade Knappenrode auch, wie sich die Menschen dafür interessieren, für diese Industrieprozesse im Ruhrgebiet hat das schon wesentlich eher eingesetzt. Und die Frage, kann man mal so ein bisschen transferieren, Richtung Sachsen-Anhalt, da hat es leider, finde ich, nicht so richtig gut geklappt. In einer ähnlichen Konstellation, dieses Großkraftwerk Volkerode mit den mächtigen 4 Schornsteinen und nebenan das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, da hat man daraus eine Konkurrenzsituation gemacht, die ich ein bisschen schade fand. Dass man sagt, nein, wir wollen nur das schöne Ware des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs und Industriekultur, pfui, war vielleicht auch zu früh nach der Wende, dass man dann schnell die Schornsteine abgerissen hat. Und es heißt ja, es sind ja die Kathedralen der Industrie, die da entstanden sind. Das sind mächtige, eindrucksvolle Bauwerke. Im Kleinen erleben wir das mit der Teluz ja auch im Weißwasser. Und natürlich darf man das nicht gegeneinander stellen. Das muss man im Zusammenhang denken. Und ich glaube, Ihre Frage vorhin ging ja auch noch ein bisschen weiter. Was ich ja immer wieder, was ist Wohlfeiles zu kritisieren, wenn man hier in so einem ästhetischen Garten sitzt.
Machen Sie gern.
Aber Püttler hat uns ein wunderbares, schönes Beispiel gegeben, dass er einen ästhetischen Rahmen gezogen hat, um dann alle Regungen des gesellschaftlichen Lebens bis hin zur Theologie in diesen Rahmen anzuordnen, ihn reinzubringen. Also wir hatten auch hier seit dem 16. Jahrhundert Bergbau. Der Bergbau hat inmitten des Parks stattgefunden. Wir hatten Fischerei, Landwirtschaft, Kultur, alles Mögliche. Die gesamte Stadt war ein Teil des Muskauer Parks. Die gesamte Innenstadt war komplett umhegt von dem Muskauer Park. Und das ist für mich immer ein, ja klar, ein romantisches Ideal, aber Pückler hat es vorgemacht, dass man durchaus im Rahmen der Ästhetik versuchen kann, alles, auch die Wirtschaft, es gab auch die Eisengießerei, die auch umpflanzt wurde im Nachbarort in Krauschwitz, alles anzuordnen. Und das war das mit den Windkrafträdern und den anderen Sachen. Heute ist das alles pfui und und wird in die Ecke gestellt. Aber es wäre ja viel interessanter, mal zu überlegen, wie kann ich auch dazu einer ästhetischen Anordnung kommen, dass ich, ich nenne das gerne topografische oder geografische Intelligenz, dass ich die stärker walten lasse und mal genau überlege, ja, wo könnte es denn wirklich richtig gut hinpassen? Und dass ich das nicht zu dicht mache, dass ich gewisse Abstände habe, dass das auch von der Wahrnehmung durch den Menschen eben mit einer gewissen Distanz wohl kalkuliert ist. Das ist ja alles denkbar, aber das, was der Püttler vorgemacht hat, wiederum denkt heute keiner mehr. Jeder hat die fachlichen Scheuklappen vor den Augen, denkt sektoral, es wird alles fragmentiert und keiner wagt es mal zu sagen, ich ordne euch das alles mal schön in einem ästhetischen Rahmen.
Ja, wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, hier in großem Stil Landschaft nach unseren Bedürfnissen zu gestalten, Herr Stäblein, und natürlich in erster Linie nach unseren sozialen Bedürfnissen, nach unseren Bedürfnissen auch zusammenzukommen vielleicht und Natur zu genießen. Aber welchen Stellenwert hat denn jetzt eigentlich Landschaft in unserem täglichen Leben? Also wir alle fahren ja auch in den Urlaub, da war vor heute schon die Rede, und viele von uns stehen im Stau und sind in der sitzen an ihrer Arbeitsstelle oder sitzen im Homeoffice und holen dann um 4 schnell die Kinder ab. Und bleibt denn da überhaupt im Alltag Raum, sich wirklich in die Natur reinzubegeben?
Na, ich hoffe, dass, ich glaube, es ist elementar, oder wir haben vom Asset vorhin hier gehört. Ich glaube, bei der Gestaltung der Landschaft und auch sozusagen der Gestaltung unserer Sozialräume ist es immer wieder elementar, dass man auch eine Mitte oder jedenfalls Begegnungsräume dabei gestaltet. Und da stelle ich mir auch, ich habe jetzt eben sehr aufmerksam zugehört, bei der Landschaftsgestaltung so vor, wenn sozusagen die Stadt in die Landschaft mit hineingenommen wird und diese Stadt ja wahrscheinlich auch nochmal wieder Mitte oder jedenfalls Begegnungsräume hat, dann ist das etwas, wo wir uns als Kirche immer wieder für einsetzen, dass es diese Begegnungsräume, sei es jetzt durch Kirchen, auch durch Kirchenneubauten oder durch soziale Einrichtungen, Kindertagesstätten und anderes, sozusagen wirklich mitgestaltet werden an dieser Stelle. Das war so etwas, wo ich auch mal sehr böse gehört habe im Blick auf die letzten Jahrzehnte. Es reicht am Ende nicht aus, dass wir das so machen, wie wir eine Weile auch das in der Pflege gemacht haben, also satt und sauber und dann noch irgendwo eine Tankstelle. Das reicht nicht für die innere Landschaft, die Menschen brauchen, um sich begegnen zu können. Und da würde ich jetzt wieder auf das kommen, was Sie gesagt haben, die äußere Landschaft gestaltet, die innere mit. Das geht von außen nach innen und von innen nach außen. Ich selber habe das Glück, auch in einer Gartenstadt zu wohnen. Ja, Sie haben das vielleicht gesehen. Donnersmarck ist ja sozusagen etwas, was in diese Tradition Pücklers auch mit hineingehört. Es gibt in Berlin verschiedene Gartenstädte, auch in Spandau, ist also nicht nur eine Frage es muss keine Frage des Sozialen an der Stelle sein. Und ich finde das ungeheuer wichtig, weil das eine andere Form des Miteinanders gestaltet. Und dann, wenn ich damit schließen darf, sind wir am Ende wieder bei den Kirchen, die natürlich vom Grün umgeben waren, früher auch als erstes immer von einem Friedhof umgeben waren, weil die Gestaltung des Bruchs und des Abbruchs im Blick auf die Frage von Erinnerung und Ästhetik die Urfrage des Menschen ist bei jeder Kultur. Wie gehe ich mit dem Abbruch, wie gehe ich mit dem Sterben und wie gehe ich mit der Gestaltung genau dieser Situation für mein Leben um und wie bringe ich Sterben und Neuschaffen, und darüber reden wir hier, Sterben und Neuschaffen, immer wieder kulturell in Beziehung. Das ist der Anfang aller Kultur.
Ja, und wie komme ich mit anderen Menschen zusammen? Wen brauche ich? Wen wünsche ich mir in meiner Umgebung? Das sind ja Fragen, die jetzt hier beim Strukturwandel eine große Rolle spielen. Dahinter steckt dann immer die Überlegung, kriegt man es denn überhaupt hin in einem ländlichen Raum, der natürlich die Probleme hat, die man aus ländlichen Räumen kennt, in verschärfter Form, Demografie, Wegzug von jungen Leuten und natürlich damit auch Schwinden von Strukturen. Wie ist es bei Ihnen, Herr Stäblein? Sie sind ja nicht nur für das Transzendentale zuständig, Sie müssen ja auch eine Struktur organisieren in einem ländlichen Raum, wo die Wege weiter werden und die Menschen weniger. Wie kann man Landschaft oder wie kann man mit Hilfe von einer ordentlichen Organisation von Raum denn da etwas ausrichten?
Ich glaube, am Ende dadurch, dass ich so wie hier jetzt auch landschaftlich, indem ich attraktive Orte schaffe, die dann anziehend sind für die Menschen. Und dabei das Netz so halte, dass alle Menschen entweder von diesen attraktiven Orten erreicht werden oder dorthin kommen können. Das war schon immer so. Ich gucke jetzt hier die ganze Zeit, während ich sitze, auf den Pfarrer der Gemeinde in Weißwasser. Der sitzt mir hier freundlicherweise gegenüber und der weiß wahrscheinlich am besten, wovon ich rede, wenn ich sage, die Kirche und der Raum Weißwasser hat sozusagen es immer vermocht, einen solchen Raum um sich herum zu gestalten, dass Menschen das als attraktiv erlebt haben, dahin zu kommen und über ihren Wandel innerlich und äußerlich zu reden, im Gespräch zu bleiben und das dann wieder mit hinauszutragen. Ich weiß schon, Sie wollen ein Stück mehr auch auf die Organisationsfragen. Ich ahne, dass jedenfalls Kirche im ländlichen Raum ist natürlich im Moment immer eine Frage, die auch nach den Möglichkeiten der Organisation bei abnehmenden Ressourcen fragt. Aber ich würde an der Stelle noch mal einen Satz, ich weiß gar nicht, wer von Ihnen den gesprochen hat, mit aufnehmen. Also Grün schafft Grün. Wie war der Satz?
Grün schafft Geld.
Grün schafft Geld.
Wunderbarer Satz.
Und Attraktivität, auch attraktive kirchliche Räume schaffen am Ende wieder das, was es braucht, damit dann auch die Ressourcen da sind, das zu unterstützen. Was wir halt nicht mehr uns leisten können, ist sozusagen ein Durchtragen eines engen Netzes, das in sich nicht attraktiv ist, sondern nur zur abnehmenden Ressource führt. Das macht die Sache so schwierig. Ich will auch da sehr ehrlich reden. Wir leben seit Jahrzehnten auch hier wieder in dieser Region damit, dass die Zahlen der Mitglieder abnehmen in der Kirche, dass das Netz sozusagen weiter wird. Und wir können dem nur begegnen durch eine attraktive Botschaft und attraktive Räume, weil nur das schafft am Ende auch die Ressourcen. Irgendwelche organisatorischen Tricks schaffen sie nicht.
Ich bin froh, dass ich hier so viel über Attraktivität höre. Ich höre ansonsten oft über den Strukturwandel immer nur die Wörter Infrastruktur, Wirtschaftskraft und Lieferketten und Attraktivität, Herr Stegmann, ich frage mich tatsächlich, haben wir da dasselbe vor Augen? Also die interessante Sache, die Sie jetzt machen, Sie bauen eine Struktur auf, wohingegen Herr Stäblein sehen muss, dass er eine sehr, sehr alte Struktur irgendwie so betreibt, dass sie mit neuen technischen Mitteln vielleicht ja auch ganz anders machbar ist. Ne? Sie haben jetzt eine, die ist völlig neu. Sie bringen jetzt auch eine ganze Menge neue Leute hier rein. Ich frage mich ein bisschen, gibt es da eigentlich unterschiedliche Vorstellungen? Da kommen also internationale Leute, die die ganze Welt kennen und die aber natürlich auch mit ihrem Laptop theoretisch überall arbeiten könnten und die aber gerne auch mal baden gehen nach Feierabend. Und auf der anderen Seite haben wir die Einheimischen, die sicherlich auch froh sind, dass sich hier eine Menge tut, aber die natürlich auch so ihre Vorstellungen von der Heimat haben, wie sie sie kannten und daran auch ein Stück weit festhalten wollen. Ist das jetzt ein Widerspruch oder meinen wir nicht irgendwie alle das Gleiche?
Ja, ich glaube, dass gerade hier diese Region auch mit den Menschen, auch gerade in der jetzt schon existierenden Vielfältigkeit, das ist ja auch das, wenn Menschen hier von außen kommen, was auffällt. Das ist, man mag das als eine Zerrissenheit oder sowas erkennen, aber ich erkenne das einfach eher als auch eine Vielfältigkeit, die man hat, die auch einfach eine hohe Attraktivität dann auch schafft. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir reden ja jetzt, wenn wir vom Deutschen Zentrum für Astrophysik reden, dann reden wir jetzt nicht von den 1000 Arbeitsstellen, die wir haben, die jetzt alle besetzt werden von Menschen, die von außen kommen. Es ist ja vor allen Dingen eine Perspektive gerade für junge Menschen hier zu bleiben. Es ist eine Perspektive für Menschen wieder hier hinzukommen, die von hier kommen, die weggegangen sind. Und es ist dann sicher im Dritten auch noch Menschen, die hier auch wirklich dazukommen, dass man halt wirklich mit dieser demografischen Entwicklung auch etwas dagegen tun kann. Das sind tatsächlich, und es sind, glaube ich, im Grunde diese drei Gruppen, die dann tatsächlich für die, dass auch so ein Forschungszentrum auch wirklich eine hohe Attraktivität bietet. Wenn wir mal anfangen, ich glaube also die jetzt hier von außen hier hinkommen, die kommen hier hin, weil man hier Top-Wissenschaft machen kann, weil wir eine Umgebung schaffen, wo man halt Wissenschaft machen kann, die man nur hier machen kann. Deshalb werden die dann auch hier hinkommen. Und das andere ist natürlich auch, dass wir dann gerade für die, auch gerade für junge Menschen, also ich erinnere da noch, dass ich eine Podiumsdiskussion mal hatte in der KUFA in Hoyerswerda mit Jugendlichen vom Jugendstadtrat dort. Und das Erste, was ich hörte, ist von einer 18-Jährigen, die sagte, ich muss hier weg. Ich mache mein Abitur, ich muss hier weg. Das war der erste Satz, der kam, weil das ist auch immer, das haben meine Eltern mir gesagt, ich muss hier weg. Ich habe dann auch noch gehört, ich muss hier weg von jemandem, weil für meine Kinder auch keine Zukunft hier ist. Das war also richtig langfristig. Und da ist, glaube ich, auch die Idee, dass man einfach diese Perspektive schafft. Und deshalb ist dann auch das, glaube ich, auch mit einem Großforschungszentrum, mit einem langen Anlauf, die Zeit ist auch gut da. Und das Besondere, was wir ja hier mitbringen, und das bringt mich auch so ein bisschen zu der Beziehung dieses wir gestalten Natur, wir verstehen Natur. Also vielleicht geht es nur mir so hier in diesem Raum, wenn ich da so die grünen Bäume draußen sehe, dann sehe ich einen Teil eines elektromagnetischen Spektrums. Und dann sehe ich eine Welle, dann sehe ich ein Lambda und ein Nü oder sowas, weil ich da vielleicht als Physiker ein bisschen verschrobenen Blick drauf habe. Das kann sein. Aber es hat etwas mit dem Verständnis der Natur zu tun. Und wenn wir das, und das ist ja auch gerade die Gestaltung, die wir machen, wenn wir jetzt davon reden, dass wir hier ein Untergrundlabor, nicht hier, zwischen Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen schaffen wollen, 200 Meter in den Granit rein, dann löst das ein unglaubliches Interesse und Spannung bei den Menschen aus. Wie sieht es eigentlich unter uns aus? Wie ist diese Landschaft so geworden, die natürliche, die wir haben? Und das ist, glaube ich, auch so ein Zugang, den man hat, dass man nicht nur sich fragt als Mensch, warum empfinde ich das als ästhetisch, als angenehm, als ruhig, durch einen Park zu gehen, sondern was kann ich da tatsächlich auch noch machen, um das zu verstehen. Und ich glaube, diesen Zugang, den wir auch bieten, mit sowas Irrem wie Astronomie und dazu ein Untergrundlabor, ist auch eine hohe Attraktivität, die wir schaffen, für Menschen hier zu bleiben, wieder zurückzukommen oder zusätzlich hier hinzukommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier dann tatsächlich machen können, weil das muss man ja nicht nur sagen mit dem Park, den Fürst Pückler hier gemacht hat. Die Geologie hier in der Region, alles hier unter unseren Füßen, ist auch etwas ganz Besonderes. Nicht umsonst gibt es hier die älteste Bergakademie in Europa, glaube ich, mit der Bergakademie in Freiberg. Und ich glaube, die sächsische Geologie ist so gut verstanden wie kaum eine andere in Europa. Auch das ist ein Grund, und das habe ich leider auch, das ist auch noch nicht so viel bewusst und so bekannt. Und ich denke, da können wir auch etwas zu beitragen, damit man halt wirklich auch so ich empfinde da eine sehr große innere Ruhe, wenn ich ein Grün als einen Teil des elektromagnetischen Spektrums verstanden habe. Das kann ich ja vielleicht irgendwann mal erklären, woher das kommt, aber das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, den wir machen. Deshalb mache ich mir da auch keine großen Sorgen darum, dass wir die Menschen hier hinbekommen. Und was ich auch erlebe, ist wirklich halt eine große Offenheit und Neugier bei den Menschen, die hier sind. Das muss ich auch ganz kurz sagen, mit dem, wenn wir hier Begegnungen schaffen, da möchte ich Herausforderungen, die es hier in der Region gibt, die wir alle kennen, die möchte ich da nicht kleinreden. Aber ich möchte gerne auch wirklich das erwähnen, dass es hier ganz besonders viele Menschen gibt, die sich offen und neugierig für ihre Region einsetzen und das gerne wirklich mit vielen zusammen machen wollen. Und da wollen wir auch zu beitragen, dass wir diese Menschen stärken, dadurch, dass wir auch halt wirklich viele internationale Verbindungen hier mitbringen.
Diese besondere Geologie, die Sie angesprochen haben, Herr Stegmann, die ist ja auch der Grund dafür, dass möglicherweise, wenn alles gut geht, demnächst dieses angesprochene Gravitationsteleskop in die Lausitz kommen kann. Denn das kann aufgrund besonderer Erfordernisse nur an drei Orten in ganz Europa stehen. Und einer davon ist zufälligerweise hier. Die besondere Geologie, Herr Panning, das ist ja für Sie auch ein Thema. Sie haben sich damit ja befasst. Die Natur, die Erde, das Gestein, die besonderen Formationen von Landschaft haben ja auch Wirtschaft immer begrüßt. Günstig, die hier stattfinden konnte, besser als an anderen Orten?
Ja, ich bin Landschaftsarchitekt und insofern Generalist. Also ich mit den physikalischen Sachen, ja, das kann man schon erklären, warum das beruhigt. Das grüne Licht ist weniger energetisch als das rote und so, das kriegen wir noch hin. Aber jetzt die Geologie unter der Erde ist natürlich erstmal eine fremde Geschichte für mich. Hier ist sie aber in der Tat interessant, weil wir dieses Phänomen des Muschkau-Faltenbodens haben. Vor 340.000 Jahren ein 500 Meter hoher Gletscher.
Kleiner geschichtlicher Exkurs.
Ja, wir kürzen das dann ab, sonst wird es ein bisschen viel mit den 340.000 Jahren. Aber es ist ein Gewicht und es ist eine Schubkraft. Und durch diese Wirkung werden die ansonsten sauber gefalteten Erdschichten mehr oder weniger steil nach oben gestellt. Und wir haben halt die bekannten Rohstoffe, die standortgebundenen Rohstoffe, wie ich gelernt habe, die bis heute die Industrialisierung der Lausitz prägen. Und das sind die Quarzsande, das sind die Tone sehr früh hier in Muskau-Alaun, was man schon im 16. Jahrhundert auch unter Tage abgebaut hat. Und natürlich die Braunkohle, die in diesem Bündel auch alle zusammengehören. Und diese konsequente Verschränkung der Rohstoffe, die hier zum Verzehr aufbereitet an der Erdoberfläche standen, hat dann mit der Industrialisierung in der Gründerzeit eingesetzt und zu dem Boom in Weißwasser geführt. Diese Industrialisierung, Hoyerswerda, Weißwasser, Lausitz ist ja gar nicht so alt, immer an diese Rohstoffe gebunden. Aber da hat ein Boom eingesetzt, ja, und das war natürlich faszinierend, natürlich dann die Hybris, die da schnell aufkommt, ja, wir beherrschen die Natur und die Landschaft und bauen unsere Städte, bauen unsere Kraftwerke, auch der Stolz, der da mitschwingt in dieser Industrialisierung, der dann hier in die Lausitz eingezogen ist.
Das heißt, es gab natürlich auch einen Boom, dann es gab ja unterschiedliche Booms hier in der Region vor 200 Jahren ein und einen vor 100 Jahren, gewisserweise noch einen vor so 60, 70 Jahren. Das sind natürlich auch die Momente, wo Zukunft entsteht und wo man sich neue Wege des Zusammenlebens und des Arbeitens und der Infrastruktur auch überlegt. Wenn wir jetzt gucken, Herr Panning, wie kann Landschaft jetzt so organisiert werden, dass sie vielleicht für die Zukunft gut ist? Wo kann man denn da in die Vergangenheit schauen und findet was man vielleicht revitalisieren kann, zum Beispiel auch das, was das Wohnen betrifft?
Ja, unendlich viele Themen, wo man sich was abschauen kann. Jetzt hatten Sie gerade das Wohnen nochmal angesprochen. Finde ich auch ganz spannend.
Da meine ich ganz konkret, es sind ja hier Städte entstanden, die zu DDR-Zeiten, kann man sagen, die waren vorher Dörfer und wurden dann zu Städten natürlich auch ein bisschen hochgejetzt, würde man heute sagen, und haben jetzt ein bisschen Probleme, aber letztlich ist es ja auch eine Art des Zusammenlebens, die dort versucht wurde zu etablieren, die ja schon auch mit einer Utopie verbunden wurde.
Ist ja sehr schön bei Brigitte Reimann beschrieben, was Hoyerswerda anbelangt. Diese Utopie, die mitschwenkt, oder Grit Lemke dann auch hat ja berichtet von dem Stolz auch, der da in Hoyerswerda mit der Sternwarte verbunden war. Sind schon ganz interessante Aspekte und ich glaube, man muss ja auch unterscheiden. Also die Anfangszeit der sozialistischen Städte, wenn man sich der Eisenhüttenstadt vornimmt, war ja durchaus geprägt von einer qualitätvollen städtebaulichen Grunddisposition. Das ist dann später verschliffen und das war in Hoyerswerda so und das ist in Weißwasser auch so gewesen. Also am Anfang standen da durchaus interessante, gut durchdachte Konzepte, die auch auf die Topografie eingegangen sind, die versucht haben, eigene städtebauliche Akzente zu setzen. Und später ging es dann halt um Blöcke, um Masse, um Bauen, Bauen, Bauen. Und da ist wiederum jetzt schöne, aber eben einfach die planerische Qualität auf der Strecke geblieben. Und ich wollte da gerade noch weiter zurückblättern. Man denkt ja immer, wenn man so in der Gegenwart lebt, steht man an der Spitze der Zivilisation. Sie hatten die Gartenstädte angesprochen, die es ja auch in der Lausitz gab und gibt als Betriebssiedlung. Mager, Senftenberg, wunderbare
lauter
wunderbare Gartenstädte. Und wenn man sich den Wohnungsbau der Vorkriegszeit, teilweise auch der Zwischenkriegszeit ansieht, was da für tolle Wohnanlagen entstanden sind, die wiederum auf die Bedürfnisse des Menschen abgestimmt sind, in Wien, die sind bekannt, in Berlin, Magdeburg ja auch teilweise, da fragt man sich heute wirklich nicht, was macht man da im modernen Wohnungsbau, dass man da doch recht ohne Sentiment versucht, wieder Kubikmeter Beton aus dem Boden zu stampfen. Aber viele ästhetische Qualitäten bleiben da halt auf der Strecke. Also da würde ich sagen, da war man schon mal weiter. Auch das ist ein gutes Beispiel, dass es sich lohnt, in die Vergangenheit zu schauen. Und das ist so ein schöner Begriff, die Arroganz der Lebendigen. Man denkt immer nicht, wir wissen es und geht gar nicht besser. Und das ist im grünen Bereich ist es das, gibt es das natürlich auch. Wenn Sie sich, jetzt hole ich mal weiter aus, Autobahn, da denkt jeder bei uns ans Dritte Reich, aber weit gefehlt, das geht natürlich auf Konzepte aus den Vereinigten Staaten zurück. In den 20er Jahren Landschaften mit diesen Infrastrukturen Trassen zu vermählen. Und es gibt da wunderbare Beispiele, dass man eben auch diese landschaftliche Kombination hinbekommen kann.
Es gibt auch sehr schreckliche Beispiele, die werden heute wieder zurückgebaut teilweise.
In Kalifornien?
Ja, zum Beispiel.
Gut, muss ich passen. Ich kenne das nur theoretisch aus den Gartenzeitschriften der 20er Jahre, wo man dann später in Deutschland ja davon profitiert hat und ähnliche Konzepte dann noch übernommen hat. Aber auch da, was mich da wieder fasziniert, ist eben dieser integrale Ansatz. Das ist nicht von vornherein gleich ein Widerspruch gewesen, ist, ich baue jetzt eine Autobahn, eine Schnellstrecke, sondern kann das auch so in die Landschaft einpassen, dass das durchaus harmoniert. Es gibt auch heute noch, auch in Sachsen oder in Deutschland gibt es durchaus noch Autobahnen, die einen gewissen Landschaftsbezug haben und noch nicht komplett eingekapselt sind.
Ja, Herr Stäblein, die Gartenstadt, wo Sie wohnen, das ist ja natürlich ein Phänomen der Industrialisierung. Diese Gartenstädte sind entstanden meist um eine Fabrik und da sind Leute früh zum Arbeiten gegangen und kamen dann abends zurück und die Wege waren kurz und es war optimal. Heute leben wir aber ganz anders. Homeoffice, Laptop, geht alles irgendwie von überall her. Man muss vielleicht einmal die Woche in die nächste Metropole pendeln und hat dann doch Präsenzpflicht in einem Großraumbüro, was aber teilweise dann auch die meiste Zeit leer ist. Wie können wir denn jetzt die optimale Art zu wohnen und beisammen zu sein finden angesichts solcher Arbeitsrealitäten, die ja vielleicht auch nur wieder übergangsweise sind?
Ja, vielleicht müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass es die eine optimale Art zu wohnen an der Stelle gibt, sondern wir erleben wie an vielen anderen Stellen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, dass die Vielfalt die Norm ersetzt. Und das ist richtig so, glaube ich. Ich staune auch, wie sehr uns jetzt auch nochmal durch den Katalysator Pandemie ja die Veränderung der Arbeitswelt erwischt hat, in Anführungsstrichen. Das gilt dann auch wieder für die kirchlichen Zusammenhänge. Auch das geistliche Miteinander ist sozusagen ein anderes geworden an vielen Stellen. Auch da geht wieder vieles mobiler. Aber nochmal, die optimale Form des Zusammenlebens gibt es nicht, glaube ich. Es gibt die Vielfalt, die wir erkunden müssen. Und da gilt wieder, die Vielfalt muss je für sich attraktiv sein. Ich habe eben von rechts hier von Herrn Professor Stegmann Sätze gehört, die hätte ich gerne eigentlich am liebsten nochmal unterstrichen. Hier kommen Menschen her, weil sie etwas in der Wissenschaft machen können, was sie nur hier machen können. Bam! Also, was für ein Satz, ja? Ich würde sagen, wir brauchen in unserer Gesellschaft im Moment ganz oft auch, dass wir diese Sätze wiederholen und nicht nur die Reproduktion von Depressionen in unserem Zusammenleben wiederholen. Und das sind Sätze, die Sie da gesprochen haben, die ich jetzt auch nicht jeden Tag höre. Wenn ich dann den Bundespräsidenten gestern vom Kirchentag höre, der wieder über das Verhältnis von ländlichen und städtischen Räumen gesprochen hat, wo sich die einen oft so abgehängt fühlen, da würde ich sagen, wer sich wann eigentlich wo abgehängt fühlt, das sollten wir nochmal neu eruieren. Hier kommen Menschen her, weil sie etwas machen können, was sie nur hier machen können. Den Baum da draußen als elektromagnetisches Spektrum.
Das Licht, das reflektiert wird.
Das Licht, das reflektiert wird. Ich wollte gerade noch mal darauf abheben, dass dieser Baum für mich auch eine Seele hat. Vielleicht meine Form, darauf zu gucken, die jetzt auch nur ich habe. Aber das war für mich so ein anderer Satz von Ihnen, wo ich gedacht habe, muss man doch einmal dick unterstreichen. Um Dinge, ich meine das nochmal auf einer anderen Ebene, um Dinge zu reproduzieren und stark zu machen, die wir oft nicht stark genug machen.
Ja, vielleicht ist es am Ende auch alles eine Frage des Maßstabs. Herr Stegmann, ich höre sehr oft, das ist eine Frage, die mir öfter begegnet, kann man denn in Görlitz, wo Sie jetzt ein großes Institut aufbauen, kann man denn da wirklich etwas aufziehen, pendeln denn da die Leute hin? Ich höre dann sehr oft, selbst wenn die Leute dann in Dresden wohnen oder in Berlin wohnen, ist die Pendelstrecke nach Görlitz immer noch weniger, als wenn man in San Francisco einmal um die Bay muss. Haben wir da auch was so die Lebenswelten betrifft, einer mobilen, die Lebenswelten der Gegenwart betrifft, vielleicht noch falsche Vorstellungen, gerade auch was Entfernungen angeht oder Tagesabläufe? Wie kann man denn da ländliche Räume stark machen?
Ja, ich glaube, also Herr Stäbler hat das, glaube ich, gerade irgendwas richtig gesagt. Es ist tatsächlich die Vielfalt. Ich meine, ich kenne sicherlich, gibt es Menschen, die wollen in Berlin mittendrin leben, mitten in diesem Tohuwabohu. Ich habe zwei von denen, meine beiden Söhne, die wollen da auch hin. Der eine ist jetzt nach Leipzig gegangen, weil er mal gesagt hat, er wollte mal eine Kleinstadt ausprobieren. Also das ist schon, ich habe ihm nur gesagt, das soll er bitte in Leipzig nicht sagen. Also das ist schon, er fühlt sich da super wohl. Das muss man auch dazu sagen. Also das, ich habe aber auch bei mir einen Wissenschaftler, also wirklich einen international renommierten Wissenschaftler bei mir auf dem Institut, der gesagt hat, so, er Berlin ist ihm jetzt zu viel, er zieht jetzt nach Görlitz. Und er sagt, das ist es da, er möchte sich gern auf seine Arbeit konzentrieren, er möchte gern ein ruhiges Umfeld haben da drumherum und jetzt zieht er wirklich um und geht dahin. Und das ist natürlich gerade auch diese Vielfalt, die wir haben. Wir müssen natürlich Angebote schaffen, dass man auch wirklich sagen kann, okay, es soll dann auch wirklich dahin gehen. Das war das, wie ich das gerade eben auch meinte, dass man dann wirklich, dass wir hier auch mit einem deutschen Zentrum für Astrophysik etwas schaffen, dass es wirklich, okay, an anderen Orten geht das vielleicht auch noch, aber gerade wenn wir jetzt hier in den Granit gehen wollen und da in ein Untergrundlabor machen wollen, das gibt es in Europa nicht nochmal. Und das ist, glaube ich, schon, ich glaube, das ist ganz richtig, dass wir auf diese Vielfalt reagieren müssen und dass wir auch dann tatsächlich diese Vielfalt, die aber auch hier diese Region hat, die sie auch landschaftlich hat, dass man das auch wirklich bei der Gestaltung, dass man daran erinnert und es schafft und erhält. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir halt haben, damit man dann, wenn Menschen jetzt hier hinkommen oder auch hier bleiben, das dann auch merken, dass sie hier etwas Besonderes haben. Und da ist sicherlich, da ist die Industriekultur spielt eine Rolle, da spielt aber auch die Landschaft an sich eine Rolle, wie gesagt, da spielt auch die Geologie eine Rolle. Ich glaube, das kann man halt insgesamt und die Möglichkeit, die ist ja wirklich auch jetzt einmalig, dass wir sie auch hier haben. Und dann nochmal zu dem Satz, zu dem Dresden, Berlin oder ich würde gerne auch Woschlaw Breslau nennen. Ich glaube nämlich, dass man da, weil ich bin das natürlich auch immer viel gefragt worden, das heißt, wie willst du denn Leute da hinkriegen? Und ich habe immer gesagt, schlag mal einen Atlas auf und dann guckt mal, wo wir hier sind. Und das ist natürlich, es geht sicherlich einher mit Infrastrukturprojekten, die auch da sein müssen. Ich bin ein großer Freund der Schnellzugverbindung von Berlin über Cottbus nach Görlitz weiter nach Woschlaw.
Die es ja bald geben soll.
Die wird es, also die muss es geben. Das ist, glaube ich, schon, weil das ist, also ich teile auch das Argument, wir haben ganz viele solche Schnellzugverbindungen in andere Richtungen. Ich glaube, dass wir jetzt gerade jetzt, das haben wir nun gerade alle jetzt gemerkt, dringend, dass wir da unsere Beziehung gerade zu unseren östlichen direkten Nachbarn stärken müssen. Und das sollten wir uns auch Geld kosten lassen. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist das Zentrum Europas hier. Und das sage ich wirklich als ein Astronom, dessen Lieblingsobjekt 6.500 Lichtjahre weg ist und von da abgesehen ist die Erde ein kleiner Punkt. Da gibt es keine Grenzen. Und das finde ich auch, den Satz muss ich auch noch dazu sagen, das finde ich auch gerade hier in der Parkanlage so schön. Wenn ich hier hingehe und dann über die Neiße gehe, wie selbstverständlich erkenne ich es nur an zwei Grenzpfosten, dass ich jetzt gerade ein Land verlassen habe und ein anderes betreten habe. Und genauso einfach soll es gehen. Und das ist, glaube ich, dieses Brückenbauen. Und ich glaube, das können wir machen. Und das kann man auch hier über die Landschaft machen. Ich meine, der Park hier zeigt das ganz eindrücklich. Gut, als er gegründet wurde, gab es diese Grenze hier noch nicht. Aber ich glaube, man erlebt auf jeden Fall jetzt, wo es diese Landesgrenze hier gibt, welche geringe Rolle sie spielen kann, gerade hier, indem wir einfach sagen, es ist eigentlich die Landschaft, die da ist. Und diese Landschaft, in die wir eingreifen, ja, aber die auch eine Möglichkeit bietet, Brücken zu bauen. Und ich denke, das ist etwas, was wir hier machen können. Und ich merke das auch immer auch bei den Menschen, die auch schon lange hier leben, die das auch machen wollen. Und deshalb sehe ich das nämlich immer, wenn Sie jetzt immer so Dresden und Berlin sagen, ich sehe immer Dresden, Berlin, Woschlaw, Prag und ich sehe dann mittendrin diese Region hier drin. Und das ist das Zentrum Europas.
Das haben Sie sehr schön gesagt. Ja, trotzdem, Herr Panning, bleibt ja die Frage der Infrastruktur. Ne? Also eine Schnellzugverbindung hat der Stegmann gerade erwähnt. Ohne die wird es nicht geben. Das sind natürlich auch Verkehrswege, die gehen immer gerade durch. Die gehen gerade durch Landschaften. Wie finden Sie denn das? Wie kann man das naturverträglich, landschaftsverträglich so machen, dass man trotzdem schnell von A nach B kommt, denn das wird natürlich immer noch sehr stark verbunden mit Entwicklung einer Region.
Das ist ja wieder das Thema, was wir vorhin auch schon hatten, von der integralen, von der holistischen Planung. Natürlich gibt es ja die, Herr Dr. Prozio kennt das nur zu gut, die landschaftspflegerischen Begleitpläne bei solchen Großvorhaben, dass man schaut, dass da nicht zu viel anbrennt, vom Naturschutz her gesehen. Aber es ist wieder der Frage nach Landschaftsästhetik, nach Schönheit, die halt nicht integriert wird in diese Planungsprozesse. Ich finde das immer toll im Naturschutzgesetz, da steht ganz vorne, ich weiß jetzt nicht welcher Paragraph, da geht es natürlich auch um die Schönheit von Natur. Das verliert sich dann im Verlauf der Ausdifferenzierung des Gesetzes, weil diese Schönheit einfach nicht greifbar ist und dann natürlich auch nicht implementierbar in dem Sinne. Von einem Kollegen aus DDR-Zeiten, Walter Rosso, stammt dieses schöne Postulat, die Landschaft muss gesetzt werden. Das ist wieder dieser Punkt, dass man schon schaut, na, wo befinde ich mich denn hier? Was ich vorhin auch umschrieben habe mit topografischer, geografischer Intelligenz, dass ich jetzt nicht einfach hier nach Belieben Bauten hintupfe, Infrastrukturtrassen hintupfe, sondern genau analysiere, wo befinde ich mich, wo bewege ich mich und das natürlich auch dann wieder respektiere. Wenn man manchmal die Diskussion verfolgt, dass es da um irgendeinige Minuten schneller oder langsamer geht, und Sie haben es heute ja auch erlebt, Herr Bischof, also was nützt das alles, wenn man dann im Stau steht oder dann wird die Straße wieder aufgerissen und neu aufgebaut und die Minuten werden auch nicht gezählt. Also man vergibt sich dann natürlich auch schnell was. Es ist manchmal besser, ruhig auf so ein paar sensible, weiche Punkte in der Landschaftsästhetik Rücksicht zu nehmen, um dann zu einer dauerhaften Trassierung zu kommen, die dann auch wieder zueinander passt. Das ist genau das, dass ich nicht gucke, da ist A, da ist B, wie komme ich auf dem schnellsten Wege dahin, sondern wie komme ich auch so ein bisschen auf dem schönsten und verträglichsten Wege von A nach B. Und vor allen Dingen, dass ich nicht negiere, das ist ja die Geschichte des ländlichen Raums. Wie lebt es sich denn zwischen A und B? Dass ich nicht nur die großen Korridore habe, die Infrastrukturkorridore, die dann transnational funktionieren und das schwebt ja in den Köpfen einiger Planer vor, wie komme ich am schnellsten, am besten von Berlin dann eben nach Wrocław oder wie komme ich nach Krakau, nach Warschau, sondern dass man schon schaut, wie passe ich das an. Und diese Möglichkeiten gibt es, da lohnt es sich auch wieder in der Geschichte ein bisschen nachzuschauen. Aber das verlangt natürlich schon ein gewisses Umdenken, weil wir uns auch von dieser Optimierung der schneller, höher, weiter da so ein bisschen lösen müssen, um am Ende des Tages zu einer nachhaltigen und dann auch stabileren Lösung zu gelangen.
Haben wir nicht vielleicht die letzten Jahre schon unsere Haltung ein kleines bisschen verändert? Wir hatten die Corona-Pandemie, die hat ja letztlich auch bewirkt, dass sich vieles doch an einem Ort gehalten hat, wo man gerade war. Es sind Videokonferenzen an die Stelle von Dienstreisen getreten und vielleicht muss man jetzt gar nicht mehr unbedingt so schnell auf dem allerschnellsten Wege von A nach B, wenn man nur noch einmal die Woche eben pendeln muss in die nächste Großstadt und auf die Weise auch ganz gut seinen Job machen kann.
Im Muskauer Park lebend, sitzend, arbeiten, habe ich es vielleicht nicht so genau mitbekommen, aber prinzipiell haben Sie natürlich recht und das ist in der Tat ja ein guter Ansatz. Mir selber ist es so gegangen mit der Region um Weißwasser, ja, Weißwasser ist sicherlich nicht die schönste aller Städte und man hat es manchmal nicht einfach mit seiner Ästhetik, sich mit der Stadt anzufreuen, aber sie hat ihre Qualitäten, das war gerade in Corona-Zeiten für mich deutlich spürbar, dass man wirklich jeden Tag einen anderen Spaziergang wählen konnte in der Landschaft ringsherum und das sind Qualitäten, die man woanders nicht hat. Dass es diese Vielfalt in der Landschaft gibt, das ist zu wenig ausgespielt, das ist ein Bonus der Lausitz, der mich als Landschaftsarchitekten stark beeindruckt. Ich finde das kaum woanders in Deutschland wieder, dass ich diese Vielfalt der Landschaften, diese unterschiedlichen Landschaftstypen habe. Und man ist vielleicht geneigt, immer noch so ein bisschen diese Industrialisierung gegen die Landschaft auszuspielen. Aber nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, die Industrialisierung hier in der Region fußte immer auf den Rohstoffen, die hier vor Ort ausgebeutet wurden, die genutzt, veredelt wurden. Die Zeit ist vorbei. Jetzt treten wir in einen internationalen, globalen Wettbewerb um Ansiedlung, um Wissenschaft, um Wirtschaft und die Rohstoffe hier vor Ort spielen keine Rolle mehr. Insofern kann man jetzt auch, denke ich, wieder ein bisschen sensibler umgehen mit der Landschaft, dass man schon überlegt, wie schmiege ich mich ein, wie passe ich mich ein. Und ein Thema vielleicht noch, was mich auch umtreibt, es geht nicht nur darum, die Menschen von außen auch für die Lausitz zu begeistern, auch mit dem Vehikel, mit dem Instrumentarium Landschaft, sondern natürlich auch ein Stück Selbstbewusstsein denjenigen mitzugeben, was sie hier für tolle Landschaften haben. Das ist das Industrie oder Landschaft. Das soll hier nur noch der Wolf wohnen und ja, da wird die Landschaft so ein bisschen abgetan, aber es ist wirklich ein rares Gut deutschlandweit gesehen, was immer leidet unter der Zersiedlung Siedlung unter dem Nutzungsdruck. Und die Lausitz ist in der Position, wo wir den Druck auf intakte, ökologisch gute, schöne Landschaft nicht haben. Und dessen sollte man sich bewusst sein und das auf jeden Fall als Vorteil auch ausnutzen. Und mein letzter Punkt, den kennen Sie schon, aber ich bringe Ihnen trotzdem nochmal die Geschichte mit dem Spreewald. Wenn Sie in Deutschland fragen, wollen Sie mal einen Spreewald, wie ist das Image von Spreewald? Ja, 100%ig positiv besetzt, muss ich unbedingt mal hin. Weiß jemand, dass der Spreewald in der Lausitz liegt? Nein, wenn Sie über die Lausitz sprechen, dann sprechen wir über Braunkohlekraftwerke und sprechen vielleicht über politische Irritation und dergleichen mehr. Wir haben da negative Prämissen, die mit der Lausitz verbunden sind. Und das sollte man umdrehen. Und der Spreewald ist da für mich ein wunderbares Beispiel, dass man natürlich ein sehr, sehr gutes, positives Image aufbauen kann, nach innen wie nach außen, wenn man diese Landschaften dann auch so ein bisschen ernster identifiziert und auch nimmt.
Herr Stäblein, ich würde gerne den Ball aufgreifen von Herrn Panning. Identität, positives Image ist ein großes Thema, gerade in der Region. Hier wird auf der einen Seite versucht, etwas in Gang zu setzen, auch ein bisschen eine Begeisterung hervorzurufen für Entwicklung, Aktivität und Veränderung. Und auf der anderen Seite merkt man, das ist nicht so leicht hinzubekommen, ein positives Bild, eine positive Identität einer Region. Wie kann man das denn machen?
Genau, das ist unsere Aufgabe. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir haben zwei Kirchentage hier gemacht, in Cottbus 2015 und letztes Jahr in Görlitz. Ich finde, ein wirklich toller Lausitzkirchentag, ein zweiter Lausitzkirchentag, der auch schon so kirchenübergreifend an der Stelle gedacht hat. Und wir versuchen das Ganze auch hier in der gemeinsamen Region mit Polen. Sie haben es erwähnt, ich glaube, das gehört zur Identität hier dazu, in einer Weise grenzübergreifend im Herzen Europas denken und leben zu können, wie es dann irgendwie auch wieder einmalig ist. Dazu gehört das, was ich vorhin versuchte zu sagen. Ich glaube, wichtig ist immer auch eine Reproduktion von positiven Geschichten. Wir brauchen andere Narrative, nicht nur die Narrative, die wir vorhin gehört haben aus Hoyerswerda. Das ist mir beim Besuch der jungen Gemeinde auch so begegnet, dass die Menschen sagen, naja, ich gucke, wann ich dann hier wegkomme und wie ich hier wegkomme und wo ich dann hinkomme und ob ich mal wiederkomme, weiß ich nicht. Und dazu brauchen wir, das heißt dann immer so modern, andere Narrative. Wir brauchen andere Geschichten für diese Identität. Deswegen haben wir als Kirche dieses Zentrum für Dialog und Wandel gegründet, jetzt auch schon seit 6 Jahren in Cottbus, Cottbus-Kahren. Da ist genau der Ort, um Begegnungen für diese anderen Geschichten zu schaffen oder eben auch rumzugehen, um die, sind dann alles immer so moderne Worte, die man aber irgendwie füllen muss, um die Zivilgesellschaft darin zu stärken, solche Geschichten zu entwickeln an verschiedenen Orten. Aber das klingt so abstrakt. Also man muss in die Vereine gehen, man muss zu den Gruppen gehen, man muss in die Heimatvereine gehen, man muss überall da dabei sein, wo es möglich ist, Geschichten umzuschreiben und neu zu schreiben. Und jetzt komme ich nochmal wieder auf die Tradition, aus der heraus ich spreche, die Tradition der Bibel. Die Bibel ist ein Dokument dafür, wie man Geschichten neu schreibt, wie man Transformation gestaltet, wie man aus Geschichten der Unterdrückung Befreiungsgeschichten macht. Das ist nichts anderes als das, was beim Auszug aus Ägypten erzählt wird, der sich dann immer und überall wieder wiederholen kann. Als eine Befreiungsgeschichte, als ein modern gesprochen Narrativ für eine neu geschriebene Geschichte. Es sind ja alles Geschichten, die nicht entstanden sind sozusagen in Blüte, sondern immer dann, wenn es darum geht, aus den Brüchen heraus Neues werden zu lassen. Und dann gibt es am Ende auch eine Ästhetik dieser Brüche. Und auch die Bibel ist ein Dokument von vielen, vielen Brüchen, die aus sich heraus eine neue Poesie entwickeln können.
Wobei die Bibelgeschichten ja immer erst dann erzählt wurden, wenn man schon das Ergebnis kennt. Das ist etwas anders als bei uns gerade.
Ja, entstanden sind sie, glaube ich, schon sozusagen mitten in diesen Brüchen, weil wir immer von einem Gott reden, der mitten in diesen Brüchen ist. Aber natürlich, das Narrativ lebt am Ende davon, dass es vom guten Ende her spricht. Aber das ist ein bisschen meine Aufgabe, würde ich sagen, vom guten Ende her zu sprechen. Also würde ich jedenfalls meine Aufgabe verstehen, ja.
Ja, ich denke, das würden wir alle unterstreichen. Herr Stegmann, was kann denn Wissenschaft beitragen für ein positives Image einer Region? Man hört ja über Wissenschaft immer, ja, die sitzen halt in ihren Labors, in ihren Elfenbeintürmen und machen da so ihr Ding an ihrem Laptop und dann gehen sie vielleicht mal Brötchen kaufen, aber sie verwachsen ja nicht richtig mit der Region. Ist es nicht vielleicht irgendwie schon so, dass diese vielen Institute, die entstehen, das sind ja, ich habe mal versucht, sie zusammenzuziehen, das sind im Groben 2 Dutzend Institute, die im Zuge des Strukturwandels in der gesamten Lausitz entstehen. Das heißt in Brandenburg und in Sachsen von Cottbus bis nach Zittau. Und das sind ja schon auch irgendwie Raumschiffe, die da landen und dann geht die Tür auf und dann kommen Menschen raus und sind interessiert. Und wie kriegt man da eine positive Identität hin für den Ort, an dem man da landet?
Also ich kann es eigentlich nicht schöner ausdrücken, als Herr Stegmann das gerade gemacht hat. Also ich würde ja sagen, es gibt sogar noch ein neueres Wort, nicht ein Narrativ. Ich glaube, es ist die Aufgabe jetzt hier und ich glaube, ich merke, dass das auch aus der Region kommt. Ja, es ist so schön im Neudeutschen, das Framing zu ändern. Es ist, glaube ich, dann auch der Punkt, und das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn man Sachsen verlässt und dann sagt, man kommt aus Sachsen, dann gucken alle Leute schon den Kopf ein bisschen zur Seite. Und ich möchte aber daran erinnern, dass es auch ein anderes Bundesland im Westen Deutschlands mal gegeben hat. Da hat man es in den 50er, 60er Jahren auch getan, das war Bayern. Und dann ist Bayern angetreten und hat aus einem den Wandel gemacht von einem Agrarland hin zu einem Hochtechnologieland. Und wenn man sich die Entwicklung in Sachsen anguckt, und ich glaube, das ist natürlich immer, es sind langsame Prozesse, die das finden, weil Forschungszentren werden gegründet, die brauchen eine Zeit, die arbeiten vielleicht mehr nach innen als nach außen, und dann merkt man plötzlich nach einer gewissen Zeit, hoppala, wo sind wir denn da? Und dann passiert natürlich, und das ist, glaube ich, dass wenn man die Entwicklung jetzt nicht nur jetzt mal wie hier in Ostsachsen nimmt, sondern wenn man die Entwicklung Sachsen der letzten Jahrzehnte nimmt, hin zu einem Land für Hochtechnologie, dann ist das, glaube ich, eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Wir reden von einer Exzellenzuniversität der Technischen Universität Dresden, die zum Glück eine starke Partnerin des Deutschen Zentrums für Astrophysik ist, weil sonst würden wir auch hier in der Region gar nicht richtig ankommen können, ohne die Unterstützung der TU in Dresden. Man kann die Entwicklung in Leipzig nehmen. Man hat natürlich jetzt die Krönung im letzten Jahr gehabt, einen Nobelpreis in Leipzig wieder.
Svante Paabo.
Ja. Und das muss man, ich glaube, das ist einfach so, ich sage das jetzt als Wissenschaftler auch, die Entwicklung, die Sachsen nimmt im Bereich der Wissenschaft, Sie haben die vielen Institute aufgezählt, das sind natürlich kleine, mittelgroße Institute, ganz viele, die wirklich alle dazu beitragen, zu dieser Entwicklung, dass wenn man das jetzt nimmt und dann guckt man irgendwie mal 10 Jahre zurück und dann guckt man mit der gleichen Entwicklung 10, 20 Jahre in die Zukunft, dann ist das eine bemerkenswerte Entwicklung. Und die wirklich, und das ist ja der Punkt, dass dieser Wettbewerb mit diesen Großforschungszentren, jetzt mal so richtig große Zentren hier hinzusetzen, also hier und das Center for the Transformation of Chemistry in Delitzsch bei Leipzig, wo man dann wirklich dann auch 1000 Mitarbeitende nachher hat, die ein Jahresbudget von 170 Millionen Euro haben werden, diese Zentren, das sind so richtig dicke Brocken. Aber das ist Teil einer Entwicklung, die Sachsen nimmt. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die es da ist, diese Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte auch wirklich jetzt auch hier zu erzählen, um Stärke von innen herauszubekommen, um sie dann nach außen zu erzählen. Ich war mehrere Jahre an der Universität Erlangen in Bayern und ich habe das erlebt auch, wie man wirklich so auch eine bayerische Tradition mit moderner Wissenschaft verknüpfen kann. Und da sind natürlich die Anekdoten, sind da natürlich zu Bergkirch, weil in Erlangen laufen dann wirklich auch internationale Wissenschaftler und Wissenschaftler mit einer Lederhose rum. Also das muss ja so nicht sein. Da habe ich auch immer ein bisschen Kopf drüber geschüttelt. Aber gerade diese Verbindung, das kann man schaffen, ein Selbstwertgefühl, eine Identität schaffen, die dann auch wirklich nach außen strahlt. Auch das ist für mich Schönheit, die man machen kann, wenn man sie auch noch kombiniert mit der Landschaft hin. Aber ich glaube, das muss man sich klar machen, dass Sachsen hier auf einem besonderen Weg ist, einem ganz erfolgreichen Weg ist. Und dazu muss man immer nicht den Augenblick nennen. In der Physik nennen wir das adiabatische Prozesse. Zu keinem Zeitpunkt merkt man, dass sich etwas verändert und nach einer endlichen Zeit ist man ganz woanders gelandet. Wir merken zu keiner einzigen Zeit jetzt hier, was sich gerade in Sachsen in der Wissenschaft verändert. Und wir sind aber auf einem Weg hier in Sachsen, sodass, wenn das weitergeht und wenn wir auch die Aufgabe verstehen hier im Zentrum Europas, dass es hier eine Hochtechnologie- und Wissenschaftsregion wird, gekoppelt mit einer wunderschönen Landschaft. Das sehe ich. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe jetzt, die es da ist.
Ja, vielen Dank. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.